Ein Grundproblem ist, glaube ich, dass sehr viel über die Generation Z geredet wird und oft nicht so viel mit ihr. Die Generation ist eine sehr meinungsstarke Generation.
Der Kanzler der Bundesrepublik Friedrich Merz, der inspiriert sie. Das war nicht ironisch gemeint. Wie käme ich dazu? Ich kann auch Lars Klingbeil nennen, auch inspirierend.
Wir haben ja seit Jahren im Grunde Politik ersetzt durch Moral. Wir haben Politik eigentlich privatisiert. Das heißt, was wir den Leuten gesagt haben ist, sorge du für dich, lebe deinen Traum. Du allein bist verantwortlich und wenn es schief geht, bist du auch alleine schuld.
Mein Name ist Michael Friedmann. Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Ich bin Publizist, Philosoph, Buchautor, aber vor allem, ich will es bekennen, überzeugter Demokrat. Im SWR Demokratieforum habe ich spannende, inspirierende Menschen zu Gast, mit denen ich über Themen nachdenke, spreche und manchmal, Sie wissen, ich mache das ganz gerne, auch streite. Heute geht es um das Thema Generationen unter Druck, Krise oder Chance für die Gesellschaft. Die Sendung kommt aus Berlin von der Republika, der weltweit größten Konferenz zu den Themen Digitalisierung, Gesellschaft und Internetkultur. Meine Gäste sind der Kabarettist Florian Schröder, die Generationsforscherin und Psychologin Steffi Burkhardt und Ann-Kathrin Simon, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union. Außerdem ist das Publikum der Republika da, Menschen, die die Frage, wie es weitergeht mit der demokratischen Regierung in diesem Land, genauso zu interessieren scheint wie mich und wie ich weiß, auch wie Sie. Wir leben in einer Zeit, in der Generationen und junge Generationen unter Druck stehen. So scheint es, als ob früher junge Generationen weniger unter Druck standen. Das bezweifle ich. Die Babyboomer, die Generation X, die Millennials und die Generation Z. Jede hatte ihre Herausforderungen und auch Erfolge. Wir brauchen Menschen in der Demokratie, die streiten, denn das ist der Sauerstoff des ganzen Freiheitsbegriffes. Und ja, streiten kann man und muss man, weil es Konflikte gibt. Und die gibt es schon seit der Antike. Florian Schröder, schon Sokrates sagte, ich zitiere, die Jugend liebt den Luxus, sie hat schlechte Manieren, sie verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Menschen und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Zitat Ende. 2400 Jahre später sagt der Soziologe Martin Schröder an der Universität des Saarlandes, ich zitiere, jede Generation ist die faulste, jede Generation ist die dümmste. Zitat Ende. Es scheint immer schon so gewesen zu sein, die Alten meckern über die Jungen. Haben die Alten aber vielleicht auch recht?
Da wäre ich sehr zurückhaltend. Also ich erinnere mich, als ich so in der Zeit war, Abitur zu machen, vor dem Studium stand, das war Ende der 90er Jahre, da hat man uns vorgeworfen, wir seien unpolitisch, wir interessierten uns für nichts, wir seien die Generation Praktikum und noch nicht mal dazu in der Lage und wir müssten mal ein bisschen aufpassen, uns brauche keiner, es seien alle Stellen besetzt, jetzt sei mal Leistung gefragt wie früher und früher die Generation vor uns, insbesondere die 68er und Post-68er, die haben sich für Politik interessiert, die sind auf die Barrikaden gegangen, ihr seid ja nicht mal gegen irgendwas und da war vielleicht manches dran. Aber ich fand diese Schwarzmalerei, ehrlich gesagt, ähnlich deplatziert wie das, was ich heute über die Gen Z höre, von wegen alle faul, wollen nichts mehr, tun nichts mehr. Ich glaube tatsächlich, dass man genauer hingucken muss. Und dass
dann gucken wir also genauer hin, damit wir da nicht in dem genauer hingucken stecken bleiben. Was sehen Sie, wenn Sie genauer hingucken?
Was ich sehe, ist bei der heute jungen Generation, ja, bei meiner.
Sie sind nicht mehr jung, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen.
Ich bin ein mittelalterweißer Cis-Mann-Sack. So.
Wenn Sie das so empfinden, dann will ich ausnahmsweise nicht widersprechen.
Das weiß ich, Herr Friedmann. Deswegen sage ich es, damit Sie es nicht sagen müssen.
Ich hätte es nie gewagt.
Na, ich weiß.
Nein.
Sie sind der netteste Gastgeber, den man sich vorstellen kann.
Generation Z, wie sehen Sie es?
Ich sehe die Generation Z als eine, die mit sehr viel Bewusstsein ins Leben startet und die Tatsache, dass sie eine dezimierte Generation ist, für sich sehr genau zu nutzen weiß und andere Akzente setzt, die andere Generationen so nicht setzen konnten. Und ich habe den Eindruck, dass da sehr viel, eine sehr gute Energie, sehr viele Ideen aus dieser Generation kommen. Und die lassen eben nicht mehr jeden Blödsinn mit sich machen.
Wir haben das jetzt zum Teil machen lassen. Welche Akzente? Ich habe immer noch nicht verstanden, wie sehen Sie die Generation Z? Welche Akzente?
Es ist eine Generation, die sehr klar sich auf der einen Seite engagiert für Nachhaltigkeit, Umweltthemen, für die Zukunft, die mit einem anderen Bewusstsein, auch mit einer anderen Vorsicht und einer anderen Aufmerksamkeit auf andere Generationen, aber auch überhaupt auf andere Menschen zugeht. Das ist meine sehr deutliche Wahrnehmung. Und das ist anders auch, als es in meiner Generation war.
Wie nehmen Sie, Ann-Kathrin Simon, sich selbst und die Generation Z wahr?
Also ich glaube, ich kann vieles von dem unterschreiben, was Herr Schröder gerade gesagt hat. Ich finde es gut, dass wir heute dieses Panel haben, weil ein Grundproblem ist, glaube ich, dass sehr viel über die Generation Z geredet wird und oft nicht so viel mit ihr. Die Generation ist eine sehr meinungsstarke Generation, die viel diskutiert, aber auch viel natürlich in ihrer Blase, so ist es meistens. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es heute das Forum gibt, um das zu mischen. Und auf Ihre Frage, ich glaube, die Generation Z weiß schon sehr genau, was sie will, weiß sehr genau, in welchem Gefüge sie momentan auch steht, sei es arbeitspolitisch, also auch, wie gehe ich an den Arbeitsmarkt heran, welche Anforderungen kann ich zum Beispiel stellen, aber auch die Frage, in welchem globalen Gefüge stehe ich. Und die Herausforderung, Nachhaltigkeit ist eine große Sorge der jungen Generation, aber auch der Wirtschaftsstandort, Krieg ist eine wahnsinnige Sorge der jungen Generation. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, das die jungen Menschen jetzt schon in sehr, sehr niedrigem Alter auch teilweise mit sich bringen, durch auch soziale Medien, 60% der jungen Leute informieren sich über soziale Medien.
Vor allen Dingen über TikTok, je jünger sie sind. Das ist ihr Informationsmedium. Und deswegen nochmal eine weitere Frage. Ihre Generation ist die erste digitale Generation. Das heißt, ihre Kommunikation, aber auch ihre Verinhaltlichung hat eine ganz andere soziologische, psychologische und damit auch kommunikative Welt als jede Generation davor. Was waren und sind für Sie die Vorteile und die Nachteile, die Sie damit erleben?
Ja, also die Nachteile, ganz klar, das Medium, gerade TikTok, Sie haben es angesprochen, das Hauptmedium für politische Nachrichten in der jungen Generation, in der ganz jungen Generation, bringt wahnsinnig viele Gefahren mit sich. Unabhängig jetzt mal davon, wer der Betreiber dieser Plattform ist, alleine auch schon, dass es einfach ein verkürztes Format ist, wo man innerhalb von 30 Sekunden die Message rüberbringen muss. Und ich habe mich selbst auch viel an Reels versucht, an TikToks, weil das eben das Medium ist. Aber es ist wahnsinnig schwierig, ein komplexes Thema in 30 Sekunden runterzubrechen. Und dadurch tendiert man immer dazu, es zu vereinfachen, zu verallgemeinern, platt darzustellen. Und natürlich ist es dann für populistischere Parteien, sei es rechts, sei es links, das Medium, das mehr zieht. Es ist langweilig, ich mache Finanzpolitik, es ist langweilig, irgendwas über Steuersätze zu erklären und warum es jetzt wichtig ist, dass
das die Kapitalertragssteuer nicht... Das ist auch in der analogen Welt relativ langweilig, ehrlich gesagt. Aber helfen Sie mir ein bisschen. Also, es ist eine Generation, die auch durch Corona, aber auch eben, weil sie digital sozialisiert ist, eigentlich den unmittelbaren Kontakt, das, was wir früher auch im Soziologischen unter Freundschaften gekannt haben, von der auch Definition solcher Begriffe in eine andere Welt bringt. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, sondern erst einmal feststellen, die interpersonellen Beziehungen sind anders gestaltet, Gefühle werden in diesem Raum ganz anders auch manipuliert und auch ganz anders wiederum organisiert. Wenn man diese erste Generation nimmt, wo es ja auch noch keine Matrix dafür gibt, was bedeutet dieser Bruch? Wir sind ja bei der Republika. Das heißt, das ist entstanden, das hat was zu tun mit der digitalen Welt, zu tun mit ihren Vor- und Nachteilen. Und trotzdem sitzen wir immer noch hier auch gerne zusammen. Aber meine Generation hat beides erlebt, ihre auch. Und dann gibt es jetzt eine Generation, die weiß überhaupt nicht mehr, wovon ich spreche. Oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass wir sehen, wir erleben gerade so ein Technologieparadoxon in dieser Generation. Was heißt, die sind zwar sehr viel digital unterwegs, also es ist natürlich auch ein sehr wichtiger Teil ihrer Lebensrealität. 70 Stunden die Woche sind die jungen Menschen heute online. Nichtsdestotrotz sehen wir eine Sehnsucht hin zu der physischen Realität, zu der multisensorischen Wahrnehmung, zu Resonanzempfinden. Denn dieses Resonanzempfinden, was wir in einem physischen Raum erleben, können wir gar nicht in einer digitalen, virtuellen Welt erleben. Und was man natürlich auch weiß mittlerweile, ist, dass junge Menschen zwar digital stark vernetzt sind, viel in Kommunikation treten, was ja auch für sie so ein bisschen was wie ein Machtinstrument auch ist, diese digitale Konnektivität. Nichtsdestotrotz sehen wir gleichzeitig eine hohe Vereinsamung in dieser Generation, die sagen, wir sind digital zwar gut vernetzt, aber fühlen uns in der physischen Welt gar nicht so stark verbunden oder haben nicht die tiefgreifenden Freundschaften. Und das ist natürlich eine Gefahr. Diese Vereinsamung wird zunehmen. Und wenn wir das Ganze auch noch koppeln mit der zunehmenden Individualisierung und wo gesellschaftliche Normen immer weiter aufweichen, entsteht natürlich auch ja sowas wie eine Orientierungslosigkeit bei einer Generation, die wir viel stärker an die Hand nehmen müssen, als wir es manchmal vielleicht vermuten. Und einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen, weil Sie es gesagt haben, der Kontext, der digitale Raum. Und was macht zum Beispiel TikTok? Also wir wissen ja mittlerweile, TikTok ist einfach eine extrem toxische Plattform und es ist unsere Verantwortung, Jugendliche zu schützen und hier eben auch dann die jeweiligen Verantwortlichen aus der Tech-Industrie in die Verantwortung zu nehmen. Und es zeigen uns ja auch internationale Beispiele wie in Australien, wo man jetzt auch mittlerweile sagt, okay, die müssen Regularien einführen, die müssen die jungen Menschen einfach auch schützen.
Aber die Regularien beziehen sich auf die Schule, nicht auf das Privatleben. Das will ich nur noch mal betonen, denn das Privatleben der 13-, 14-, 15-Jährigen vorzuschreiben, du darfst im Digitalen sein oder nicht, ist ein Eingriff in die Freiheit auch dieser Jugendlichen. Aber ich würde gerne, weil Sie das angesprochen haben, noch mal darauf zurückkommen, weil Sie von der Einsamkeit sprachen. Das würde ich Sie gerne alle drei fragen. Führt es dazu, dass wir wissen, die kognitive Intelligenz, das ist das Wissen, das ist das, was wir brauchen. Aber es geht auch um die emotionale Intelligenz. Das macht den Menschen am Ende aus. Das ist die Frage der Empathie. Das ist auch die Frage aller politischen Streitpunkte. Das ist die Frage der Streitkultur im Gegensatz zum sich anschreien. Und jeder denkt nur an sich. Würden Sie sagen, dass sich das durch die digitale Erfahrung der jungen Generation und der etwas älteren, die dann noch damit betroffen war, dass sich so eine Frage wie emotionale Intelligenz, wie Empathie, wie die Fähigkeit, sich miteinander in Verbindung zu bringen, dass die stärker oder ist die schwächer geworden? Bitte.
Ich würde ganz klar sagen, dass sie stärker geworden ist, weil gerade durch die Phase, und da spielt auch Corona ein bisschen mit rein, wo man wirklich dann komplett isoliert war und sich noch mehr in die digitale Welt zwangsweise zurückgezogen hat, haben, glaube ich, und so habe ich das in meinem Umfeld auch ganz stark wahrgenommen, ganz viele sich sehr mit sich selbst auch auseinandergesetzt, mit ihrem Umfeld auseinandergesetzt und gerade mit der Frage, wie sind eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen einzuordnen, welcher Wert ist dem beizumessen, wie trete ich dem anderen gegenüber, wenn man eben auch merkt, dass es fehlt. Und dann, als wir aus Corona rauskamen, und natürlich sind soziale Medien immer noch ein riesiger Punkt, aber der erste Switch war, dass man gemerkt hat, alle haben sich wahnsinnig gefreut, wieder zwischenmenschliche Beziehungen in Persona pflegen zu können, waren sich des Medienkonsums etwas bewusster. Es ist wie mit allem. Es schwankt dann natürlich auch wieder ein bisschen ins Gegenteil zurück. Aber die Tendenz war auf jeden Fall mehr da und dieses Bewusstsein von, wie begegne ich meinem Gegenüber, was macht es mit dem, habe ich das Gefühl, dass es stärker geworden ist, weil es auch in Ordnung ist, gesellschaftlicher akzeptiert ist, dazu zu stehen und sich mit dem auseinanderzusetzen.
Ich würde Ihnen zustimmen. Man merkt es ja auch daran, dass die Debatten, die wir im Moment führen, fast alles Debatten sind, die sich mit politischen Vorfeldern beschäftigen. Es sind Sprachdebatten. Also es sind Debatten um Sprachsensibilität, um Sprachgenauigkeit, um Fragen, wer spricht wen wie an, wer ist wie aufmerksam, sensibel dem anderen gegenüber. Das hat positive wie negative Seiten. Ich will das zunächst gar nicht bewerten. Ich will nur feststellen, dass da ein neuer Fokus drauf liegt und auch eine neue Aufmerksamkeit, nämlich darauf, wie reden wir eigentlich miteinander, wie sprechen wir den anderen an, was sagen wir mit den Worten, die wir sagen. Und das sehen wir dann in unterschiedlichen Bereichen. Wir sehen es in Ihrer Generation stärker dahingehend, dass es eine offensichtlich viel größere Sensibilisierung gibt, gerade bei Themen wie Diskriminierung. Erleben aber auch, und das finde ich das Spannende in Ihrer Generation, wenn wir uns jetzt angucken, was wir an rechtsextremistischen Jugendbanden im Osten sehen, sehen wir auch das krasse Gegenteil. Also eine Generation, die noch viel härter, viel extremistischer, viel brutaler, viel menschenfeindlicher ist. Und das finde ich, wäre als Beobachter das Spannende, dass in einer Generation wie Ihrer beides in einer viel extremeren Form aufeinander zu prallen scheint. Nämlich eine höhere Sensibilisierung und zugleich eine massivere Menschenfeindlichkeit.
Ich will nur ergänzen, ich kenne das auch im Westen, in Hessen, selbst in Bayern ist die AfD die stärkste Oppositionspartei geworden. Aber mir ist da noch mal was aufgefallen. Wenn man dann doch zurückgeht, es ist ja nicht lange her, Corona. Ich habe einen 20-jährigen Sohn, ich habe einen 16-jährigen Sohn und ich habe beide erlebt in dieser Zeit, wenn man dann eben nicht selbstbewusst ist, wenn man diese Zeit in der Pubertät erlebt hat, wenn man dann doch isoliert war, wenn man nicht die Fähigkeit vorher schon erlernt hat, in einem direkten Gespräch miteinander umzugehen und in dieser Zeit dieser Pubertät, mal die Früh-, mal die Spätpubertät reingefallen ist, hat es diejenigen, die sowieso schon erst lernen mussten oder die, die nicht so selbstbewusst sind, nicht so sprachfähig sind, nicht in der Lage sind, so zu kommunizieren, eher dazu gebracht, sich weiter zu vereinsamen oder hat das Digitale geholfen, trotzdem in irgendeinem Kontakt mit der Welt zu bleiben?
Ein Problem, was ich gerade beobachte im digitalen Raum, ist natürlich, wir leben in einer Attention-Economy, in einer Aufmerksamkeitsökonomie und das haben wir ja auch in der Corona-Zeit schon gelebt und erlebt. Es wird immer extremer in den Meinungen, wie wir versuchen, einfach auch die Menschen für sich zu gewinnen, überhaupt noch in deren Aufmerksamkeitsfeld zu kommen. Und das sehe ich als Gefahr, denn diese Möglichkeit zu lernen, auch, dass Meinungen unterschiedlich sind, dass ja, Realität vielfältig ist, auch je nachdem, welche Perspektiven eingebracht sind. Da findet ja gar kein echter Dialog im digitalen Raum
statt. Wir nennen das ja die Sozialkompetenz.
Genau. Und wenn ich jetzt dann gleichzeitig in der physischen Welt erlebe, ich bin über das Jahr hinweg in vielen Unternehmen, so ungefähr 100 Unternehmen, und das geht ganz oft immer darum, dass in Entscheiderkreisen Veranstaltungen durchgeführt werden. Man spricht über die Generation Z und über die Zukunft der Arbeit und die Zukunft der Gesellschaft, die Zukunft von Deutschland. Dann sage ich immer, es ist eben sehr schade, dass wir genau hier keinen echten Dialog führen und die jungen Menschen, nämlich die zukünftigen Generationen, bei all diesen Gesprächen und Dialogen und Diskussionen nicht mit einbinden. Und wo sollen dann junge Menschen auch echte Dialoge führen und es auch lernen, was es heißt, ein Streitgespräch zu führen, wo man anderer Meinung sein kann, aber am Ende doch wieder zusammenfindet und die Dinge vielleicht eher auf der Sachebene diskutiert und nicht auf der Beziehungsebene. Und das ist so ja, ein Punkt, wo ich glaube, da sind wir auch noch mehr in der Verantwortung, die jungen Menschen wirklich mehr mit einzubinden und ihnen auch diese Kompetenz mit auf den Weg zu geben, was es heißt, in echte Dialoge zu treten.
Sie führen eine Jugendorganisation einer Partei, die heißt CDU.
Die kennt man, hat man schon mal
gehört. Wenn Sie darüber lachen, will ich das jetzt auch nicht kommentieren. Wie ist das denn in dieser jetzigen Zeit, eine Jugendorganisation zu führen, eine Partei, nahe Organisation zu führen. Und ich will dazu mal Folgendes ergänzen. Und Sie werden mir sagen, ob das Urteile oder Vorurteile sind. Die Eltern, und wir reden jetzt hier von der Mehrzahl der Menschen in Deutschland, nicht von allen, die Eltern der Generation Z, die Generation, die geboren wurde zwischen 1995 und 2010, waren die verwöhntesten seit langem in diesem Land. Ökonomisch war Wachstum angesagt. Die Kinder erlebten kaum Konflikte, und zwar makropolitische Konflikte. Dann aber kommt eine Seuche, die hat noch keiner hier erlebt. Dann kommt ein Thema wie Krieg. Dann kommt aber auch ein Thema, dass insgesamt die Perspektiven schlechter werden, auf gut Deutsch gesagt. Die Eltern, aber vor allem die Jugendlichen, sind aus dem Schlaraffenland rausgeschmissen worden. Und die Sonne hat Wolken. Und der Jugendforscher Simon Schnetzer sagt dazu, Zitat, mit der Pandemie haben viele aus der Generation Z ein Leben und Freiheiten, die zuvor selbstverständlich betrachtet wurden, verloren und haben das Gefühl, dass ein wichtiger Teil ihrer Jugend, ich ergänze mal, ihres Lebens weg ist und wissen nicht, wohin. Was macht das mit Ihrer Generation?
Also ja, weil Sie auch meinten, Vorurteil oder Urteil stimmt es. Ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahrzehnten, vor allem im letzten Jahrzehnt, einen extremen Wandel hatten und dass den meine Generation extrem getroffen hat. Und wir sind, als wir kleiner waren und haben das in unserer Elterngeneration auch mitbekommen, man wächst in Wohlstand, in Frieden auf. Ich weiß, dass wir als CDU mal den Wahlspruch hatten für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Und also war so schön abgekürzt, fettet wie Google, sehr griffig natürlich für ein Wahlplakat. Und das war aus dem Gefühl heraus, alles ist gut, wir wollen, dass es so bleibt. Und ich glaube, der Wahlspruch wäre jetzt gerade nicht mehr das, was die Gefühlslage auch gerade meiner Generation beschreiben würde, weil man genau weiß, was für Herausforderungen uns bevorstehen. Und das ist ja wahnsinnig vielschichtig. Also das eine ist, wir kommen aus der Corona-Zeit. Wir wissen, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Wir wissen aber auch, es gab eine Zeit jahrzehntelang mit Frieden in diesem Land. Und jetzt ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, dass es Frieden gibt. Wir wissen, die Rentenpolitik wurde die letzten Jahrzehnte gemacht, wie sie gemacht wurde, immer mit dem Satz, die Rente ist sicher und macht euch keine Sorgen, der Staat hat alles im Griff.
Der kommt übrigens aus der Union, dieser Satz.
Ja, ich weiß. Man darf ja auch durchaus selbstkritisch sein. Und ich glaube, die Generation, meine Generation, ist sich dessen sehr bewusst, welche Herausforderungen gerade bestehen, ist sich sehr bewusst, wie Lösungswege aussehen können und ist auch sehr dahinter, darüber zu diskutieren und möchte sich nicht für dumm verkaufen lassen. Und deswegen ist es wichtig, Frau Burkhardt hat es gesagt, dass wir solche Foren haben und dass man mit der jungen Generation redet und dass man sie dann aber auch ernst nimmt. Und wenn ein junger Mensch sagt, ich weiß nicht, was mich jetzt noch antreibt für die nächsten Jahrzehnte, weil ich wollte mir eigentlich ein Eigenheim finanzieren, ist faktisch nicht möglich. Ich will auf eine gute Rente hinarbeiten, sagt mir eigentlich jeder schon, kann ich direkt lassen. Unser umlagefinanziertes Rentensystem ist dem Bankrott verschrieben. Ich möchte in einer nachhaltigen Welt leben, die auch irgendwie in ein paar Jahrzehnten noch besteht. Und ich möchte in einer Welt leben, in der Frieden und kein Krieg ist. Und dass das nicht irgendwas ist, was sich von alleine auflösen wird, sondern dass das Punkte sind, an denen wir gemeinsam als Demokraten auch arbeiten müssen.
Verstanden. Habe ich gehört. Interessant ist, als ich jung war, wollte ich und habe ich überhaupt nicht über Rente nachgedacht. Das muss also ein neues Phänomen der Sicherheit
sein. Also Herr Friedmann, wenn ich das aufgreifen darf, das ist nämlich so eine typische Diskussion, die ich dann beobachte zwischen Jung und Alt.
Danke.
Was wir sehen, ist, die Generation Z ist die erste Generation, die inflationsbereinigt 30% weniger Kaufkraft hat als ihre Elterngeneration und die Generation zuvor. Und die Sorgen und die Ängste, die diese Generation hat, sind sehr berechtigt. Denn wir wissen, dieses Thema Rente ist sicher, ist eine Lüge. Und keiner traut sich seit Jahrzehnten in der Politik an dieses Thema heran. Und wir brauchen neue Lösungen. Ansonsten kommen wir zu einem Generationskonflikt, den wir in einer so Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie sind in Deutschland, uns gar nicht erlauben sollten und auch nicht haben sollten. Und was es mir immer wieder zeigt, ist, wir haben eine Generation, die blickt schon mit Sorge auch in die Zukunft. Die hat zwar auch noch eine Zukunftsmut, den sie mitbringt, aber auch mit Sorge. Und es fehlt einfach an gutem Leadership, an Inspiration, auch an Leadership. Also wo in der Politik haben wir das Leadership, das uns aufzeigt, das Morgen kann immer besser sein als das Gestern. Und es ist unsere Verantwortung, ein German Dream, eine Vision zu vermitteln, ein Zukunftsbild basierend auf den Themen der jungen Generation. Denn was Politik ja gerne macht, ist immer wieder eher nach ihren Wählermassen Bilder zu platzieren und zu kommunizieren. Und das ist eine Gefahr. Da sollten wir drauf aufpassen. Und deswegen, diese Generation ist ernst zu nehmen. Das sind ernstzunehmende Themen. Und es ist unsere Verantwortung, in einen echten Dialog zu treten und ihnen eben aufzuzeigen, wir können das morgen gestalten. Wir haben unglaubliche Potenziale in Deutschland. Aber da gehört auch dazu, dass wir eine Politik haben, die echtes Leadership lebt. Ich bin ja in vielen Unternehmen und da sage ich immer, wo sind denn die tollen Leader, die wir haben, die in dieser Transformationswelt, in der wir gerade sind, immer auch aufzeigt, aber wir können mit Visionen uns nach vorne bewegen und wieder Mut in die Gesellschaft.
Ich bin ja sehr bei Ihnen. Ich bin ja sehr bei Ihnen, aber weil Sie gerade mich zur Kategorie alt gebracht haben, habe ich mir überlegt, wer waren meine politischen Visionäre? Helmut Kohl, Gerhard Schröder, also ich will mal politisch sagen, das waren jetzt auch nicht Leute, die mich angeturnt haben und ganz ehrlich gesagt, gerade die Unternehmen, sie beraten sie, deswegen haben sie einen anderen Blick. Ich bin Wirtschaftsanwalt, aber mein Blick ist, dass das Mittelmaß eigentlich die Maßgabe der letzten 40 Jahre war, wenn man ob ökonomisch oder wirtschaftlich oder politisch mal anschaut, wer die sogenannten Eliten und die Vorbilder sind und kein neues Phänomen der Jetztzeit. Aber der Widerspruch ist erwünscht, dass ich mich irre.
Aber ein Phänomen der Jetztzeit ist sicherlich, dass wir in einer Welt angekommen, wo wir unfassbar viele Transformationen gleichzeitig erleben und wir sehen, alles ist volatiler, unsicherer, komplexer und mehrdeutiger geworden. Und in dieser Welt brauchen wir gutes Leadership, was uns nach vorne bringt.
Wir das brauchen uns gutes in der Wirtschaft, Leadership, aber haben wir es? Fragezeichen.
Ja, da antworte ich sehr gerne.
Sie haben ja ein Leadership, der Kanzler der Bundesrepublik Friedrich Merz, der inspiriert Sie.
Ja, der ist.
Das war nicht ironisch gemeint. Wie käme ich dazu? Ich kann auch Lars Klingbeil nennen. Auch inspirierend.
Ich dachte, für die Witze wäre heute Herr Schröder zuständig, aber alles klar.
Na bitte, dann Sie beide.
Friedmann.
Wer spielt den Grünen hier?
Friedmann klaut mir die Witze, das ist ja unfassbar.
Ja,
ich habe es eben aufgeschrieben vorher.
Ich entwickle mich ein bisschen.
Ja, wunderbar.
Wenn ich nicht mehr Moderator sein darf, habe ich noch einen Nebenjob. Also
abgesprochen hatten wir den Witz leider nicht, sonst hätte ich da jetzt noch pariert. Aber Spaß beiseite, ich würde gern zu dem Punkt und auch zu der Frage damit, ob Friedrich Merz mich inspiriert, zwei Anmerkungen machen. Der erste Punkt, haben wir Leadership? Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist immer ausbaufähig. Ich sehe schon, die Augenbraue geht hoch, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Leadership haben. Wir hatten als CDU im Wahlprogramm, und ich möchte es gar nicht so parteipolitisch machen, aber da hatten wir eine Agenda 2030, weil wir gesagt haben, wir wollen den Fokus ein bisschen auch auf die Zukunft richten. Und Sie haben es ja auch gesagt, Frau Burkhardt, Sie sind Unternehmen unterwegs. Und ich frage mich auch immer so, jedes Unternehmen hat einen 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan, 20-Jahres-Plan. Deswegen ist ja auch so sicher, dass wir Planungssicherheit von der politischen Seite aus schaffen. Haben wir das auch in der Politik? Und deswegen fand ich das extrem wichtig, dass wir als CDU da mit der Agenda 2030 nach vorne gegangen sind. Und alleine, wenn man sich jetzt die ersten Tage von Friedrich Merz als Kanzler anschaut, denke ich, dass er viel auf Reisen ist. Das klingt jetzt, als ob er... Also, Sie meinten das jetzt, ich kann Sie nicht lesen. Also,
da sind Sie nicht die Einzige übrigens, das sollen Sie ja auch nicht.
Das ist ein Geschäftsprinzip.
Also, ich gehe davon aus, dass Sie es nicht als Witz meinten, sondern als Kompliment an Herrn Merz, dass er in den ersten Tagen schon so viel unterwegs ist und die alle wichtigen Staatsmänner und Frauen getroffen hat.
Wenn er hier nicht weiterkommt, muss er reisen, das stimmt.
Ich würde ganz kurz den Punkt noch machen. Ne?
Da Sie die CDU repräsentieren, muss ich ja hier die Neutralitätspflicht des öffentlichen...
Dann würde ich aber den Punkt ganz kurz noch gerne machen, weil ich finde, dass er damit gezeigt hat, dass es eine Zukunft gibt, die wir kämpfen. Und das ist jetzt der zweite
Übrigens, Punkt. Übrigens, dazu braucht man keinen Kanzler. Die Zukunft gibt es immer.
Das stimmt, aber eine Zukunft, für die man auch kämpfen möchte und ein Bild, das man zeichnet, das war ja der Punkt. Darf ich einen Punkt ganz kurz machen, weil wir reden die ganze Zeit über die Generation Z und sagen auch, es ist schwierig geworden, wir sind in einem schwierigen Umfeld und so weiter. Ich will es gar nicht ausführen. Aber wir müssen die Generation Z schon auch in die Verantwortung nehmen. Und Sie hatten mich vorhin eingangs gefragt, wie ist es, für einen stellvertretenden Bundesvorsitzenden einen Jugendverband zu führen? Und man sieht schon ganz deutlich, dass die Zahlen, egal bei welcher Partei, egal bei welcher Jugendorganisation, zurückgehen. Man sieht, dass 70% der Jugendlichen sagen, sie interessieren sich wahnsinnig für politische Themen. 50% davon waren mal irgendwie in einer Bewegung aktiv, aktivistisch unterwegs. Nur 25% gehen in politische Parteien. Und ich würde mir von meiner Generation, von der Generation Z wünschen, dass man auch Verantwortung übernimmt, wenn man Leadership nämlich einfordert, was völlig zu Recht ist. Da muss man aber auch zeigen, dass man am anderen Ende auch liefert und sich einbringen und nicht immer nur drüber reden, sondern
wunderbar, soweit das. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Essig und Salz und Pfeffer in die Wunde und stellen fest, Bei der letzten Bundestagswahl hat die junge Generation als ihre stärkste Wahlpartei nicht die Partei CDU gewählt, übrigens auch nicht die SPD, nicht mal mehr die Grünen, sondern die AfD. Und wir stellen fest, dass die junge Generation zweistellig auch die Linke gewählt hat. Das heißt, der Traum von der Jungen Union ist jedenfalls ein gespaltener und die demokratischen Parteien haben nicht bei der Jugend, bei der letzten Bundestagswahl, die Nase vorn gehabt. Wie erklären Sie sich das beide? Florian Schröder fängt an.
Also zunächst mal ist es ja so, dass dieser Hang zum Extrem nicht so neu ist. Der war immer da, dass gerade Erstwählerinnen und Erstwähler in der Tendenz extremer wählen als ältere Zielgruppen ist keine große Überraschung.
Noch nie beim Rechtsextremismus.
Das stimmt. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir natürlich jetzt in Deutschland als eines der letzten Länder Europas zum ersten Mal leider eine Partei haben, die ein rechtsextremes Angebot macht. Und das ist sehr besorgniserregend, weil es uns natürlich zeigt, dass es gerade unter jungen Leuten einen veritablen Teil gibt, der glaubt, dass die Lösung besteht in einer Form der Abschottung, in einer Form der Pseudosicherheit, die die Scholle bietet, wo alle anderen draußen bleiben und man auch alles dafür tun soll und darf, damit die draußen bleiben. Das heißt, im Grunde ist es ja, was die AfD erzählt, ist eine Opfergeschichte. Wir sind die Opfer, wir sind die Bedrohten und wir müssen uns jetzt gegen die wehren, die uns da überrennen.
Aber es ist auch eine antidemokratische Partei.
Unbedingt, ich komme gleich dazu, genau. Und es ist eine Partei, die extremistisch ist, die vor der Demokratie überhaupt nichts wissen will und die deshalb so anschlussfähig ist, weil sie einfache Antworten bietet und weil sie die Antworten bietet, die natürlich nicht umsetzbar sind. Und ich glaube, es ist insbesondere in der jungen männlichen Generation ein großes Problem, dass es dort gar keine Figuren mehr gibt. Ich weiß nicht, ob die Politik Leadership übernehmen muss, aber wir haben ja, um das noch kurz zu dem vorigen Teil anzusprechen, wir haben ja nicht nur dort ein Problem mit Leadership. Wir haben es in fast allen gesellschaftlichen Organisationen, ob wir uns jetzt fragen, wo sind die sogenannten Intellektuellen oder was weiß ich, Kirchen, was auch immer. Auch da ist ja ein großes Schweigen. Und da gibt es eine Sehnsucht nach Antworten und die befriedigt die AfD auf furchtbare Art und Weise. Und auf der anderen Seite gibt es die Linke, die ich keinesfalls mit der AfD gleichsetzen will. So viel Differenzierung muss sein. Aber wir sehen, dass da Kräfte sind, die offensichtlich dem etablierten Teil der Politik, dem etablierten Teil der Gesellschaft nicht mehr vertrauen, sondern das Gefühl haben, da ist etwas an sein Ende gekommen. Und das halte ich für sehr dramatisch. Und da müssen wir entgegenwirken.
Ja, ich... Die Frage ist ja auch immer, was ist System und was ist Symptom und was ist Ursache? Und wir sehen, dass wir aus dem Modus der Erfahrung nicht weitermachen können wie bisher. Wir sehen Systeme, die früher funktioniert haben, funktionieren nicht heute nicht mehr, egal ob das System ist, ein Rentensystem, andere Modelle. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir neue Lösungen brauchen, neue Antworten brauchen. Und wenn wir eines sehen, ist, dass wir einen unglaublichen Vertrauensverlust erleben in Politik und Politiker, und junge Menschen natürlich diese Orientierung suchen. Und wenn ich im digitalen Raum auch einfache Lösungen anbiete, emotional aufgeladene Lösungen anbiete, kann ich damit vielleicht junge Menschen gewinnen. Aber die Frage ist immer eben, was ist Symptom und was ist Ursache? Deswegen dürfen wir nicht zu stark irgendwie auf die jungen Menschen schimpfen, was gerade extremstens passiert, dass wir sehr viel Last auf sie übertragen, was gar nicht sein muss. Ich finde es auch hochkritisch, wenn ich dann Aussagen sehe, wie jetzt die letzten Tage auch von Herrn Merz, der dann sagt, wir müssen mehr leisten und auch jungen Menschen sagt, wir müssen mehr in die Verantwortung, ihr müsst mehr leisten, denn ihr habt hier ein tolles Deutschland. Dann denke ich, Achtung, das ist die Gefahr, wieder junge Menschen zu verlieren, denn sie fühlen sich nicht ernst genommen mit ihren Themen. Und natürlich ist eine große Frage, was ist denn überhaupt Leistung? Was ist Wohlstand? Also ganz oft höre ich, dass es heißt, na, wenn die jungen Leute nicht mehr arbeiten, dann können wir unseren Wohlstand nicht mehr aufrechterhalten. Dann sage ich, welchen Wohlstand meinen Sie denn? Und um welche Leistung geht es denn? Denn diese Gleichung Wohlstand hängt ab von Leistungen von Menschen. Das ist ein altes Dogma, alte Lehrbuchmeinung.
Die ja, es heute geht auch um die Sozialsysteme, es geht auch um die Gesundheitssysteme.
Die geht es auch.
Es geht in einer Gesellschaft, die so alt ist, furchtbar. furchtbar alt und so wenig Jugend hat, um existenzielle Überlebensfragen der Alten, und da die Alten regieren, haben sie natürlich ein großes Bedürfnis, dass die Jungen funktionieren.
So ist das. Und das ist natürlich ein Problem. Ich erlebe es ja einfach ganz oft. Diese Veranstaltung steht immer jemand auf, der sagt, Frau Burkhardt, wer soll denn unseren Wohlstand aufrechterhalten? Dann denke ich mir, was ist das wieder für eine Frage? Die macht keinen Sinn. Denn junge Menschen wissen eben, das funktioniert überhaupt nicht. Also wir haben ja heute sozusagen knapp 2 Arbeitnehmer, die einen Rentner finanzieren sollen. Wie soll das funktionieren?
Zum Beispiel durch Einwanderung.
Das wäre
eine Option. Die endlich begreift, wir brauchen Menschen, wir brauchen Diversität, wir brauchen junge Menschen, die von überall kommen, weil wir viel zu lange uns in der Sonnenseite
beschäftigen. Das wäre beispielsweise eine Maßnahme.
Aber
einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen, denn ich glaube, wenn wir über Leistung sprechen, dann wissen wir ja auch, wir haben viel zu wenige Menschen in der Zukunft. Also können wir alleine über den Menschen an sich diese Produktivität, die dann auch wieder aufs BIP einzahlt, nicht leisten. Es wird in der Zukunft die Formel sein, Wohlstand ist gleich Leistung mal Technologie, und die künstliche Intelligenz wird uns einen absoluten Boost ermöglichen. Nur wir müssen doch diese Dinge auch kommunizieren. Wir müssen mit den jungen Menschen darüber sprechen. Ich habe so viele junge Leute, die sagen, Frau Burkhardt, künstliche Intelligenz wird mir den Job wegnehmen. Wenn ich das höre, dann denke ich immer, traurig, dass solche Fragen von den zukünftigen Generationen eben auch gestellt werden, die so wenig in all diesen Diskussionen mit eingebunden werden, um aufzuzeigen, wir haben Lösungen, wir haben Möglichkeiten, um dass es uns auch zukünftig in Deutschland gut geht. Und wie Sie ja gerade auch selber mir ins Wort nicht gefallen, das ist falsch gesagt, aber Sie haben ja, ja ergänzt. Und da sehen wir ja, es ist eine extreme Komplexität, diese ganze Thematik.
Genau, kompliziert, und Komplexität ist immer da. Aber ich will das nochmal aufgreifen und dann doch über die aktuellen Themen diskutieren. Forsa, die Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen, hat zu dem Thema, den diese Bundesregierung mithilfe übrigens der Grünen in Gang gesetzt hat, 500 weitere Milliarden Sondervermögen für Bundeswehr, für Aufrüstung, die Frage gestellt, die uns ja alle beschäftigt, wer soll diese Waffen für die Verteidigung Deutschlands, für die Verteidigung der Freiheit übrigens dann auch in der Hand haben? Und da ist ja das Thema Einführung der Wehrpflicht eines dieser Themen. Und die stärksten Befürworter befinden sich mit 60% in der Generation 60+. Bei den 18- bis 29-Jährigen sieht es umgekehrt aus. Und diejenigen, die persönlich von der Wiedereinführung jetzt betroffen wären, sind zu 60% gegen einen Pflichtdienst. Arbeitet die gegenwärtige Politik, ich will das jetzt wirklich nicht auf Parteien reduzieren, jetzt in aller Ernsthaftigkeit, arbeitet sie auch in dem Thema, wie dem, was Frau Burkhardt gerade gesagt hat, mit ihren eigenen Interessen und verlangt von einer Jugendgeneration das, was sie sich in den letzten 30 Jahren selbst freigeschaufelt hat?
Also ich glaube, die jetzige Regierung und die Koalition, die wir haben, arbeitet für unser Land. Weil wenn wir uns anschauen, wie der Bedarf ist, dann haben wir ungefähr 200.000 Dienstposten. Ist die Marge, zu der wir hinwollen. Wir haben 180.000, die besetzt sind. Das heißt, da haben wir schon eine Differenz von 20.000. In den nächsten Jahren, die NATO wird uns die Vorgabe machen, dass wir noch mehr Dienstposten vorhalten müssen, werden wir noch 60.000 bis 80.000 dazu bekommen. Das heißt, wir haben eine Lücke von 100.000. Man muss jetzt nicht wahnsinnig gut in Mathematik sein, um zu merken, dass es wahrscheinlich nicht sich von alleine lösen wird, dieses Problem. All dieweil, wenn wir zurückblicken, in den letzten 7 Jahren ist die Zahl der Wehrpflichtigen nicht nach oben gegangen, also nicht Pflichtigen, sondern der freiwillig Wehrdienstleistenden ist ausgesetzt. Genau, also der freiwillig Wehrdienstleistenden.
Sind Sie nicht wütend? Also ich meine, sind Sie nicht wütend, dass diejenigen, die sich 30 Jahre wirklich ein gemütliches Leben auch in der Frage der Verteidigungspolitik gemacht haben, jetzt den Jungen sagen, ihr müsst unbedingt, und dass diese Regierung das vor sich herträgt? Wie vereinbart sich das mit diesem Generationsblick?
Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, das wir bei der Wehrpflicht, aber auch bei der Rente sehen, wo man natürlich aus der Position eines jungen Menschen sagen kann, Es ist gemein, warum muss ich das jetzt machen? Warum mussten die anderen das nicht machen? Man kann darüber diskutieren, hätte die Rentenpolitik früher reformiert werden müssen? Hätte die Wehrpflicht nicht ausgesetzt werden dürfen? Das ist alles den Bach runter. Die Fragen können wir uns jetzt nicht mehr stellen. Wir können es jetzt nach vorne besser machen. Und da ist die Lage nun mal, mir wäre es auch lieber, wenn wir nicht in dieser Lage wären und wenn wir keinen Gap hätten mit Leuten, die das wir füllen müssten, sondern dass wir mehr als genug Leute hätten, die für den Wehrdienst bereitstehen. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir damit umgehen.
Nicht ja. Wie Na, halten Sie es aus, als junger Mensch, ja. dass diejenigen, die genau dieses Schlamassel verursacht haben, Rente ist für die Jugend sehr fragwürdig, Wehrpflicht haben sich alle weggemacht, jetzt sind Sie dran. Dass die, die das alles vermasselt haben, jetzt der Bundeskanzler und der Vizebundeskanzler sind. Wie hält man das denn aus im Sinne von Vorbildführung und sagt nicht, ihr seid diejenigen, die das Schlamassel gemacht haben, ihr seid Abgewrackte.
Also ich glaube...
Also vielleicht bin ich jetzt jünger als mein biologisches Alter, aber ich verstehe das nicht. Wie soll ich, und das meine ich jetzt gar nicht die Namen persönlich, wie soll ich diesen... Parteien, die ja seit 30 Jahren das vor sich hertreiben. Ja. Wie soll ich, wenn ich 20 bin, 25 bin, die Vollmacht geben und sagen, ihr werdet richten, was ihr angerichtet habt? Auch nicht schlecht, Florian, oder?
Sehr gut.
Also, wie macht man das? Wie hält man das so aus und bleibt beim Vorbild?
Das macht man, indem man sich einbringt und indem man schaut, dass es anders wird. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man kann viel von außen sagen und sagen, die Rentenpolitik ist nicht, wie ich sie möchte, die Klimapolitik ist nicht, wie ich sie möchte, die Wehrpflicht möchte ich nicht haben und dann einfach immer nur von draußen draufhauen, sage ich mal. Aber man kann auch sagen, okay, wir leben in einer Parteiendemokratie, wir leben in einem System, in dem man seine Positionen dann durchbringt, wenn man in diese Strukturen auch geht und dann dafür kämpft. Und ich persönlich, weil Sie möchten jetzt wissen, ob ich wütend bin, ich persönlich bin wütend, wenn wir es nicht schaffen, jetzt den Schalter umzulegen. Und ich persönlich bin wütend, wenn immer nur darüber geredet wird, dass wir ein Problem bei der Rentenpolitik haben, dass wir ein Problem haben bei der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, aber nichts ändern. Und dass es nachher im Zweifel nicht die Positionen sind, die ich mir jetzt gerade wünsche. Damit wäre ich völlig fein, wenn man in einen Diskurs tritt, darüber diskutiert und es dann umsetzt. Und das ist auch meine Erwartung an meine eigene Partei, das ist meine Erwartung an die Bundesregierung, dass sich das ändert. Sie haben es beschrieben. Ich würde jetzt vielleicht das nicht ganz so radikal formulieren wie Sie, dass in den letzten Jahren gar nichts passiert ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich zu wenig passiert, auch in der Großen Koalition, auch unter der Bundeskanzlerin. Und man kann es jetzt einfach nur besser machen. Und es bringt nichts zu schimpfen, es bringt auch nichts, jetzt den Generationenkonflikt, was wir heute auch gerade nicht machen wollen, aufzureißen und zu sagen, ihr seid schuld oder ihr hattet ein gutes Leben und wir haben jetzt ein schlechtes, sondern zu sagen, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir in einer Welt leben, in der gerade auch die junge Generation eine Zukunft hat, weil wir machen das ja auch immer so dialektisch, als ob das da dann die Alten sind und da sind die Jungen und die Alten gönnen den Jungen nichts und die Jungen den Alten nicht. Aber wenn ich meine Großeltern anschaue, wenn ich meine Eltern anschaue, dann wollen die ja auch ganz klar, dass ich in der Zukunft lebe, in der es mir gut geht, in der ich ein Eigenheim finanzieren kann, in der ich mich sicher fühle und so weiter und so weiter. Also ich glaube, da kann man viel mehr miteinander machen und muss gar nicht so die Wut schüren, auch wenn Ihnen das jetzt wahrscheinlich...
Die nächste Kanzlerin wartet auf uns. Ann-Kathrin Simon, ich habe noch eine Frage an Sie. Die Angst vor Krieg ist eine, die in der Tat alle Generationen teilen. Bei der neuen Trendstudie Jugend in Deutschland wird als größte Angst der 14- bis 29-Jährigen Krieg, aber auch Inflation genannt. Das deckt sich mit allen Erkenntnissen aus der Shell-Jugendstudie, die reale Armut als eine der größten Sorgen junger Menschen anführt. Andererseits, viele aus ihrer Generation artikulieren, und ich sage das jetzt ohne es zu bewerten, hohe Ansprüche an Arbeitgeber. Man legt Wert auf Homeoffice, auf Work-Life-Balance, auf kürzere Arbeitszeit bei gleicher Bezahlung. Und ich schildere das nur. Das ist ja ein Thema, das jetzt so aktiv und aktuell geworden ist. Leistungsbereitschaft ist wieder das große Thema. Wie vereinbart sich die Angst vor Armut, die Angst vor Krieg und diesem Thema Leistungsbereitschaft, das man von der jungen Generation erwartet, als hätte man sie von der Elterngeneration auch geliefert, was man auch in Frage stellen kann, und dass all diese Wünsche so projiziert werden, jetzt müsst ihr es richten.
Ich glaube, und weil vorhin auch angesprochen wurde von Frau Burkhardt, was ist Wachstum und wofür arbeitet man und so weiter. Die junge Generation möchte einfach sehen, dass, und ich glaube, so war das auch in den anderen Generationen, dass die Arbeit, die sie machen, sich auch lohnt. Das eine ist der monetäre Aspekt, aber das andere ist auch der, wo arbeite ich darauf hin? Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, das Beispiel zum Beispiel, kann ich mir ein Eigenheim leisten? Klingt auch jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber wenn ich meine Freunde anschaue, da sind ganz viele, dass sie sagen, ich wollte eigentlich arbeiten, Geld ansparen, um mir dann irgendwann ein Eigenheim zu leisten, um das dann meiner Familie weiterzugeben. Und die halt sagen jetzt, ich kann dieses Geld nicht weglegen, ich kann es nicht in Zukunft mir leisten, ein Eigenheim zu haben. Und dann fehlt für viele da zum Beispiel schon ein Teil der Perspektive. Und ich glaube, das sind deswegen, und das ist eigentlich auch die gute Nachricht, ganz, ganz viele einzelne Stellschrauben, die gerade auch die Politik angehen kann, um wieder eine Perspektive zu schaffen, um auch einen Strukturwandel hinzubekommen. Also Sie haben es auch angesprochen, Fachkräfteeinwanderung, dass wir ein attraktiver Wirtschaftsstandort werden, in dem die Leute gerne arbeiten. Und da gehört dann alles dazu. Da gehört dann auch dazu, wie ist die Work-Life-Balance? Da gehört dazu, wie ist die Steuerlast in diesem Land? Wie kann ich Geld ansparen, um ein Eigenheim dann zu finanzieren? Wie ist die Rentenpolitik? Und so weiter. Also das ist ja so wahnsinnig komplex. Und auch da glaube ich, dass die junge Generation sich dessen sehr wohl bewusst ist und es nicht nur darum geht, ich möchte jetzt Urlaub machen und deswegen Homeoffice, damit ich dann mit dem Laptop am Strand sitzen kann, sondern es viel komplexer ist. Und da hat die Politik was zu tun, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch gelingt.
Sie müssen mir helfen. Demokratie hat was mit Wähler und Wählerinnen zu tun. Und wer die meisten Stimmen hat, hat die Chance zu regieren. Die ältere Generation ist quantitativ sehr stark präsent, die Jüngeren weniger. Und dann gucken wir uns doch mal bei der letzten Bundestagswahl an. Im neuen Bundestag sind 630 Abgeordnete, gerade mal 32 Abgeordnete, das sind 5%, sind unter 30. 143 Abgeordnete, das sind nochmal 25%, sind zwischen 30 und 39 Jahre alt. Also, wie soll sich machtpolitisch eine Debatte überhaupt ergeben, in der die Perspektiven, ich will ja gar nicht sagen der Zukunft, sondern unsere Gegenwart, es ist doch die Gegenwart, von der wir sprechen. Ich meine, wenn du 30 bist, bist du schon nur noch ein bisschen Zukunft und doch sehr viel mehr Gegenwart und bald auch wieder Vergangenheit. So ist das im Leben. Aber wie soll sich das denn ergeben, wenn das die Realität dieses Landes ist?
Ja, Sie haben ja genau das auf den Punkt gebracht. Wir haben viel zu wenige junge Menschen, die eben in solchen Entscheidungsgremien mit eingebunden sind. Und das ist ein riesiges Problem, was wir sehen, denn es zeigt uns, am Ende werden wieder Entscheidungen getroffen für Massen. In dem Fall wissen wir eben, wer die Massen in der Gesellschaft sind und eben nicht für eine Generation Z, die auch so ein bisschen, was wir Ohnmacht derzeit schon spürt. Und das ist nicht schön. Und ich würde gerne einen Punkt auch noch aufgreifen, was Sie gerade diskutiert haben, ist nämlich das Leistungsversprechen unserer Gesellschaft. Das existiert gar nicht mehr für diese Generation. Nämlich das Leistungsversprechen war, du gehst arbeiten und dann kannst du eben Grundbedürfnisse als Mensch dir erfüllen wie ein Eigenheim. Du kannst zweimal im Jahr in Urlaub gehen, kannst trotzdem ein bisschen Geld noch weglegen, um was zu sparen und hast auch eine gute Mobilitätsinfrastruktur. Jetzt kann man ja sagen, digitale Infrastruktur gehört ja auch noch dazu. Das existiert ja gar nicht mehr. Wir sehen ja immer mehr in der Generation Z gehen beide arbeiten und können sich noch nicht mal mehr Wohnraum leisten in einer Stadt wie Stuttgart, Berlin. Beispielsweise Berlin, beispielsweise Hamburg und so weiter. Und das heißt, wir sind jetzt in einer Cost-Living-Crisis, also wo einfach junge Menschen eine absolute Krise erleben. Und die nächste Gefahr, die daraus entsteht, ist eine End-of-Ambition-Crisis. Und das ist eine Gefahr, wenn die jungen Menschen dann zu sehr in einer Ohnmacht sind, auch gar nicht mehr für sich den Sinn erkennen, warum soll ich denn überhaupt leisten?
Naja, in anderen Ländern dieser Welt würde man sagen, um zu überleben. Wenn Sie die Frage mir so stellen, muss ich sie Ihnen genauso existenziell beantworten. Also das ist eine Wohlstandsfrage, die ich verstehe in der Tradition des Wohlstandes. Aber wenn Sie mich fragen, wozu soll man überhaupt arbeiten, fragen Sie das in Ländern der Armut. Das ist ein Überlebenstool. Und vielleicht ist das auch eines der Erkenntnisse, die wir Und das ist die erste Generation, die das sehr schmerzhaft zugerufen bekommt, lernen müssen, dass Leben nicht nur Leben, sondern auch Überleben bedeuten kann. Und wir sehen das ja an Krisen, die wir gerade besprochen haben. Also nur als kleiner, als ein Aperçu zu Ihrer Bemerkung. Ich würde gerne zurückkommen, weil wir auch bei der Republika sind, auf diese digitale Welt. Denn da könnte man schon sagen, die Generationen haben unterschiedliche Kommunikationswelten. Ich habe erst kürzlich gesagt, ich habe was auf YouTube gesehen. Da hat man mir ähnlich wie Sie gesagt, bist du alt? So, und dann gibt es in der Tat, wenn du Facebook nennst,
ja, das
geht gar nicht mehr. Ich habe es auch nicht genannt für mich.
Nein, das war nur als Beispiel. Ja.
Nur als Beispiel.
Nein, das geht so, gar hätte ich Sie auch nicht so eingeschätzt.
Aber es gibt dann Plattformen wie Twitch, wie Reddit, auf dem junge Menschen unterwegs sind. Und da sind wieder, ob Charlotte Weise, Thilo Jung, da gibt es auch einen neuen Beruf. Ich meine, wir haben in der Fernsehkommunikation den Beruf des Experten geschaffen in den letzten 10 Jahren. Da sind sehr viele unter diesem Schild gefahren, die vom Inhalt weitaus weniger Ahnung haben, als der Begriff verspricht. Und im Digitalen gibt es den Begriff des Influencers, der mittlerweile auch voll in der politischen Welt, man muss auch wieder sagen, in der politischen Welt im Digitalen haben die gerade die AfD und die rechtsextremistischen Parteien den größten manipulativen Einfluss. Sie geben so viel aus wie alle anderen Parteien zusammen. Aber auch diese Influencer sind mittlerweile in der Meinungsbildung, ohne dass es erkennbar ist, ohne dass es um Argumente geht, diejenigen, die junge Generation beeinflussen. Was macht das mit einem intergenerationellen Gespräch, wenn unterschiedliche Tools, die nicht miteinander verknüpft sind, Generationen, damit meine ich gar nicht nur die jüngste Generation, ich habe schon gehört, Facebook sind Großeltern, YouTube bin noch ein bisschen ich, was macht das in dieser Dialogfähigkeit, wenn in der digitalen Welt, anders als früher in der analogen, es nicht mehr so eine Schnittstelle gibt, in der alle Generationen so ein Fundament von nicht nur Diskussion, Argumente, sondern auch Auseinandersetzung kennenlernen?
Na, ich denke, das sorgt für eine massive Entfremdung der Generationen, weil Lebenswelten schlicht nicht mehr nachvollziehbar sind. Also ich kenne viele Leute in meinem Alter, ich bin jetzt 45, die sagen, also TikTok, damit fange ich nie mehr an. Also den Scheiß tue ich mir nie mehr an. Das will ich nicht mehr. Was ich für einen eklatanten Fehler halte, weil ich glaube, es gehört dazu, in Welten auch mindestens beobachtend zu sein, die man nicht unbedingt als die eigenen anerkennen muss, aber um zu wissen, was da passiert. Und ich glaube, was wir grundsätzlich, aber auch bei den Influencern sehen, aber auch bei vielem, was wir heute besprechen, ist ja, was wir in ihrer Generation beobachten, ist sozusagen ein Ergebnis dessen, was uns seit Jahren erzählt wurde. Wir haben ja seit Jahren im Grunde Politik ersetzt durch Moral. Wir haben Politik eigentlich privatisiert. Das heißt, was wir den Leuten gesagt haben, ist, sorge du für dich, lebe deinen Traum, sorge für deinen Traum. Du allein bist verantwortlich und wenn es schief geht, bist du auch alleine schuld. So, und was wir heute erleben, ist mit der Kultur der Influencer, wo es ja auch sehr unterschiedliche gibt. Es gibt ja auch sehr, sehr gute und Leute, die das sehr, sehr würdevoll nutzen und sehr aufklärerisch nutzen. Was wir heute erleben ist, dass eine Welt sich immer weiter aufteilt in Kleinstbereiche, in denen jeder seine eigene Heimat hat, seine private Heimat, seine private Wahrheit, was ich für einen sehr problematischen Aspekt halte. Ne, also im Grunde, da liegt ja die ganze Debatte mit alternativen Fakten dahinter, dass jeder für sich behaupten kann, so ist die Wirklichkeit und die Populisten genau das antreiben, indem sie sagen, das, was wir hier sagen, das ist so. Und dabei wird der krudeste Blödsinn behauptet. Das heißt, was uns, glaube ich, fehlt, ist eine intergenerationelle Brücke und zwar nicht nur von den Jüngeren hin zu den Älteren, sondern von den Älteren hin zu den Jüngeren. Nicht nur zu sagen, die machen da auf TikTok einen Scheiß, den ich nicht brauche, sondern zu sagen, vielleicht können wir ja auch was lernen von dem, was dort passiert und vielleicht können wir diese Welt auch mal nutzen, um sie für aufklärerische Arbeit zu nutzen, denn es ist ja nicht nur so, dass das, auch wenn ich der Analyse zustimme, dass es natürlich eine problematische Plattform ist, aber es ist ja nicht nur Blödsinn, der da passiert und man kann das auch zum Positiven wenden. Ich bin auch bei Instagram und ich würde mal für mich in Anspruch nehmen, dass ich das sehr stark mit demokratischen Mitteln zu tun versuche.
Für jung oder ist Instagram schon ein Problem?
Nachdem wir uns auch gegenseitig folgen, ist es okay, ist es jung.
Ich bin durch Sie legitimiert.
Ja.
Ja, natürlich.
Ich muss, was man in der Moderation nie machen soll, einen Schritt nochmal zurückgehen, weil es mir gerade eingefallen ist. Diese Disproportionalität zwischen jungen Wählerinnen und älteren Wählerinnen. Bei der Europawahl können junge Menschen mit 16 Jahren wählen. Befürworten Sie, dass das auch für die Bundestagswahl geht? Denn da kommen noch ein paar Millionen Jüngere dazu, die das ein bisschen doch pushen können.
Also ich persönlich finde, so wie wir momentan aufgestellt sind, wir haben die ganze Zeit auch das Thema soziale Medien und die Gefahren, die damit kommen, auch angesprochen, bin ich eher dagegen, dass wir ein Wahlrecht auch schon ab 16 haben auf Bundesebene. Weil,
warum dann beim Europarecht? Ich dachte, Europa ist noch mal größer als Deutschland.
Genau. Also
wenn beim Europa größer man kann, warum soll man beim kleineren nicht dürfen?
Ich finde, das ist auch nicht... Es ist nicht das eine oder das andere so. Also für mich ist es die Grundfrage, sollte es ab 18 sein? Auf Europaebene haben wir es ab 16. Das ist Gesetz, das ist in Ordnung. Übrigens
haben irgendwie Politikerinnen entschieden.
Genau, und irgendwie gibt es auch die Entscheidung, dass es eben bei der Bundestagswahl nicht so ist.
Warum?
Ich glaube, und das ist das, ich würde nicht sagen, dass es niemals das Wahlrecht ab 60 geben soll.
Ich habe auch nicht gefragt von niemals. Warum nicht? Also ich erinnere mich jetzt in der Tat als Ältere, die Diskussion 21 Jahre als Wahlrecht, was für ein Aufschrei, als es hieß 18 Jahre. Und da waren dieselben Argumente. Man ist noch nicht reif genug, man weiß noch nicht genug, man kennt das Leben nicht. Und warum, wenn man jetzt über Jahrzehnte weiter darüber nachdenkt, junge Generationen sind doch informierter, ob manipulativ oder nicht. Junge Generationen tauschen sich weitaus mehr aus, als früher sich junge Generationen ausgetauscht haben. Wir wollen, dass junge Leute sich einmischen. Ja, was ist denn motivierender, als dass man ihnen die Vollmacht gibt, wie man einem 80-Jährigen noch die Vollmacht gibt? Moment, erst Sie und dann können Sie...
Ja, ich möchte... Ja.
Es ist sehr nett, dass Sie mir zur Hilfe springen wollen, aber er lässt mich nicht so leicht los. Ich möchte es gerne beantworten. Es ist meines Erachtens und der Vorteil, wir haben vorhin gesagt, soziale Medien, Sie haben es auch gesagt, die Jugend ist informierter. Ich habe aber eingangs ja auch gesagt, was die Gefahren sind. Und ich glaube, dass wir schon eine fundierte Wahlentscheidung treffen müssen und wollen. Und natürlich, das ist... Die Frage ist auf alle Generationen anwendbar, natürlich. Aber ich glaube, gerade in diesem Alter, 16 bis 18, wo man sehr, sehr viel auch in dieser eigenen Blase unterwegs ist, fehlt vielleicht manchmal diese Leitlinie dann auch, um diese Sachen einzuordnen. Wie gesagt, es ist nicht, dass wir da auf gar keinen Fall hin sollten. Ich glaube, es ist eine Aufgabe für uns, weil natürlich es ist motivierend,
Verstanden.
Das auch für junge Menschen zu haben.
Verstanden.
So wie es gerade ist.
Verstanden. Ich will nur hinzufügen, biologisch hört die Pubertät mit 25 auf.
Also ich bin gerade auch erst aus der Pubertät raus. Von daher, ja.
Ich bin auch, ich denke auch, es wäre absolut richtig, 16-Jährige wählen zu lassen. Ich sehe überhaupt nicht, warum. Also es ist eine Generation, die mit so vielen Belastungen fertig werden soll, die mit so viel Verantwortung ins Leben geschickt wird. Das merken wir in unserer Debatte heute, was die alles sollen, was die alles müssen, was die alles nicht tun, obwohl sie es könnten. Also da sind wir groß. Aber auf der anderen Seite trauen wir ihnen nicht zu, dass sie zwei Kreuze machen und dass das in den Elternhäusern ja auch für eine massive Politisierung sorgen kann, indem man diskutiert, indem man Fragen beantwortet, denn 16-Jährige sind nochmal anders zu Hause, als es 18-Jährige sind. Ich finde, wir müssen gerade 16-Jährigen genau das zutrauen und es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Ich weiß nicht, warum.
Gleicher Meinung.
Genau, ich bin gleicher Meinung. Ich würde auch sagen, mit 16 ist ein Alter, da können auch junge Menschen durchaus wählen gehen und das hat Vorteile, weil auch dann darüber diskutiert wird. Trotzdem ist dann immer so ein bisschen auch für mich die Frage, das Wählen ist ja das eine, aber wie viel Einbindung passiert dann der Rest der Zeit übers Jahr hinweg? Und ich glaube, da sehen wir ja, die Einbindung ist zu wenig. Es braucht neue Möglichkeiten, um in echte Dialoge eben zu treten, in der physischen Welt, in der digitalen Welt. Denn ich glaube, eines kann ich beobachten, dass es derzeit eine Zeit ist, wo Jung und Alt sich so gut versteht, so in Diskussionen auch geht im familiären Umfeld, wo die Großeltern vielleicht auch sagen, Mensch, also unsere Zeit war damals anders. Ihr habt heute auch keine einfache Zeit, wo auch Großeltern sich politisch mit engagieren wollen für die jungen Generationen. Und wir brauchen viel mehr Möglichkeiten über das ganze Jahr hinweg, dass junge Menschen auch in Entscheidungen der Politik mit eingebunden werden und nicht, dass eben Politik für sich Entscheidungen trifft und eben die junge Generation da dann gar nicht mehr berücksichtigt wird.
Sind Sie zuversichtlich? was die Gegenwart und Zukunft des demokratischen, friedlichen Lebens angeht?
Ich muss sagen, ich bin da sehr ambivalent. Das ist aber weniger eine Frage jetzt der jungen Generation.
Ja, nein, ich spreche das jetzt nicht generationell an.
Also ich habe schon in den letzten ein oder zwei, also wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, ich bin sehr optimistisch, die Demokratie wird obsiegen.
Echt?
Wir haben
vor zwei, drei Jahren
hätte ich das doch gesagt.
Da war schon Krieg.
Ich weiß das, aber da hätte ich gesagt, okay, insgesamt sozusagen der aufklärerische Ansatz des Abendlandes wird siegen. Da bin ich heute nicht mehr sicher. Ich bin nicht sicher, ob nicht die Angebote der nicht demokratischen, populistischen Kräfte, das heißt auch in einer gewissen Hinsicht eine Sehnsucht nach einem Sicherheitsversprechen, das natürlich niemals von denen eingelöst wird, die es vor sich hertragen. Aber ob die Sehnsucht nach einer angeblichen Sicherheit, nach einer scheinbaren Ordnung und vielleicht auch nach mehr Autorität nicht so groß ist, dass wir alle es noch schwer bereuen werden, wenn diese Autoritäten oder Autoritären wirklich am Werk wären.
Keine Generation trifft diese Prognose so lebenslang wie der jungen Generation. Also viele Ältere sitzen auch teilweise da und denken sich, na hoffentlich können wir da noch durchrutschen. Und wenn die AfD dann doch wirklich kommt, sind viele bereit, sich auch anzupassen. Der Opportunismus gehört zu den Menschen. Und da kann man ja in Zeiträumen denken. Wie lange muss ich da mitspielen? Aber für junge Menschen bedeutet das lebenslang. Und vor allen Dingen bedeutet das für junge Menschen, dass die Bedingungen, wie diese Bundesrepublik bisher als Land gelebt hat, nämlich frei, demokratisch, Würde des Menschen ist unantastbar. Ob das immer erreicht wurde oder nicht, aber das Ziel jedenfalls ist definiert, kippen könnte. Warum? Und das hat jetzt nichts mit nur jetzt dieser Generationsdiskussion zu tun. Warum ist diese grundsätzliche Einstellung, die wir jetzt auch gehört haben, nicht motivierend genug, um auch in den jüngeren Generationen ein größeres Engagement, ein lautes Engagement, das hat jetzt gar nichts mit Parteien zu tun, für diese Freiheit verdammt nochmal hervorzuholen, dass die Alten da Träger sind, geschenkt. Aber es ist das ganze Leben, das unter Umständen, unter anderen Voraussetzungen gelebt wird. Warum nicht? Warum ist das nicht lauter? Manifeste, radikal von mir aus.
Ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Beschreibung so teilen würde oder Ihren Eindruck, dass es nicht stattfindet und dass die Leute nicht laut sind und für eine bessere Zukunft kämpfen wollen. Wenn ich in mein Umfeld schaue und jetzt gar nicht das politische Umfeld, dann natürlich sind wir alle engagiert, weil wir für ein besseres Land und für eine bessere Zukunft kämpfen wollen. Aber auch wenn ich meine Freunde anschaue, die nicht politisch engagiert sind, dann haben die eine sehr starke Meinung und tragen das schon auch nach außen.
Ist doch keine Bewegung. Seien Sie mir nicht böse. Also jetzt werde ich jung, radikal. Ist doch keine Bewegung.
Okay, Sie führen die Bewegung an.
Und dann ehrlich gesagt, Sie stören doch eigentlich niemanden. Und damit meine ich alle Jugendorganisationen von Parteien. Sie stören doch gar nicht. Nicht mal Ihre Mutterparteien stören Sie richtig. Das verstehe ich nicht.
Also ob unsere Mutterparteien das immer so unterschreiben würden, bezweifle ich. Aber ich glaube, wir sind uns schon sehr, sehr dessen bewusst, wie wir unsere Themen platzieren wollen, damit sie auch Gehör finden und durchkommen. Das haben wir heute ganz viel gesagt. Es geht nachher darum, dass nicht nur geredet wird, dass auch nicht nur zugehört wird nach dem Motto, ja, ja, nett, was ihr gesagt habt. Und dann verlässt man den Saal, heute die Halle und es ist vergessen, sondern dass man dranbleibt und konstruktiv arbeitet.
Also, dann will ich Sie dann zum Schluss noch mal bitten, mir zu erklären. Brauche ich jetzt ein Hörgerät? Liegt es daran, dass die ältere Generation auch mittlerweile selbst nicht mehr weiß, wie sie diesen gegenwärtigen Zustand verändern kann? Ist die junge Generation sich bewusst darüber? Und die Zahlen geben das ja her. 55% der Jugendlichen bezeichnen sich als politisch interessiert. Gibt es zu wenig Anreize oder versandet das in eine sehr gefährliche Lautlosigkeit?
Sie sind vielleicht nicht alle parteienpolitisch aktiv, ja, ja, aber sie sind im digitalen Raum sicherlich sehr aktiv, weil das ist ihr Machtinstrument. Und da ist mal die Frage, wie laut kann ich da sein? Und ich stimme zu, wir haben eine hochpolitisch engagierte Generation, die Generation Z. Sie geht aber anders vor als Generation zuvor. Oder wenn sie sich heute zum Beispiel auf die Straße klebt, ist auch die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist wieder ein Symptom für eine Ursache, nicht gehört zu werden. Gehe ich radikale Wege, werden sie aber nicht anerkannt. Deswegen glaube ich, ja, die jungen Menschen, die versuchen es, aber erleben einfach diese Ohnmacht, dass sie nicht wirklich auch ernst genommen werden. Ich würde sagen, in der Wirtschaft deutlich mehr. In der Politik würde ich es mir wünschen, und die neue Bundesregierung hat die Möglichkeiten, viele Schritte jetzt auch richtig zu wählen und zu gehen, um hier keine Generationenkonflikte in Deutschland zu schüren, sondern alle Generationen mit in die Zukunft zu nehmen.
So, herzlichen Dank. Wir haben 60 Minuten angeregt und aufgeregt diskutiert und Meinungen ausgetauscht. Danke, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank an Sie drei und noch einen schönen Tag.